Zweiter Teil. Rechtsruck im 21. Jahrhundert. Massenpsychologische Erklärungen. Kapitel 4. Europa 2014. Im Februar 2014 ließ ein Paukenschlag erahnen, wohin sich in Europa die Weichen stellten. Die neue ukrainische Regierung wurde unter Beteiligung der vielfach als neofaschistisch, rechtsextrem und antisemitisch eingestuften Partei Svoboda gebildet. Ihr Vorsitzender Oleh Tjanibok hatte 2004 behauptet, die Ukraine werde von einer jüdisch-russischen Mafia regiert und mit folgenden Worten den Kampf dagegen gefordert.
Ihr seid ukrainische Nationalisten, ukrainische Patrioten. Ihr müsst die Helden werden, die heute die Erde unter unseren Füßen verteidigen. Sie hängten sich Gewehre um den Hals und gingen in die Wälder. Sie kämpften gegen Russen, gegen die Deutschen, gegen Juden, Schweine und sonstiges Gesindel, welches uns den ukrainischen Staat wegnehmen wollte.
2010 urteilte die Konrad-Adenauer-Stiftung, Tjanibok mobilisiert antisemitische Ressentiments, Fremdenfeindlichkeit und ukrainischen Isolationismus. 2012 setzte das Simon-Wiesenthal-Center Tjanibok's Tiraden auf Platz 5 der Liste judenfeindlicher Verunglimpfungen. 2013 ordnete der jüdische Weltkongress Svoboda als neonazistisch ein und forderte ein Parteiverbot. Doch weder diese Fakten noch die Tatsache, dass Gregor Gysi den Bundestag im März 2014 öffentlich mit den Aussprüchen Tjanibok's konfrontierte, motivierte die Bundesregierung, von ihrer Kooperation mit der ukrainischen Regierung abzurücken oder sich auch nur eindeutig von Svoboda abzugrenzen. Das war ein klares Signal. Wenn es geostrategischen Zielen dient, in diesem Falle unter anderem der NATO-Osterweiterung, gilt selbst Rechtsextremismus wieder als tolerierbar, auch bei den höchsten deutschen Verantwortungsträgern. Die Europawahl vom Mai 2014 zeigte dann, wohin der ganze Kontinent unterwegs war. In Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Griechenland, Österreich und Ungarn gewannen rechte Parteien Stimmen hinzu, teils in drastischer Höhe. Am 28. Mai 2014 wurde das Wahlergebnis in der Friedrich-Ebert-Stiftung von mehr als 20 Experten analysiert. Zur Situation in Frankreich hieß es, die sozial schwachen Bevölkerungsschichten sind verunsichert. Die rechtslastige griechische Partei Goldene Morgenröte habe sich erfolgreich das Thema der zunehmenden Immigration zu eigen gemacht. In Ungarn sei der Grund die anhaltend schlechte wirtschaftliche Situation. Im Juni 2014 fanden Vertreter der antifaschistischen Internationalen Widerstandskämpferföderation folgende Begründungen: Arbeitslosigkeit, ungenügende Gegenwehr der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus, Unterstützung sozialdemokratischer Parteien für das internationale Kapital. 2015 erklärten erneut von der Ebert-Stiftung geladene Experten den Rechtsruck nun so: Menschen suchten nach einfachen Lösungen und würden bei rechten Parteien fündig. Dass der französische Front National rassistische Stereotype nutze, vergrößere seine Popularität. Die wachsende Unterstützung für die rechte ungarische Partei Jobbik hänge damit zusammen, dass diese inzwischen auf aggressive Symbolsprache verzichte, zugunsten leutseliger Selbstdarstellungen von Jobbik-Chef Gábor Vona mit einem Hündchen auf dem Schoß. All das ähnelt verblüffend jenen hilflosen Deutungsversuchen, die schon Wilhelm Reich 1933 in der Massenpsychologie beschrieben hatte.
Die Kommunisten erklärten zum Beispiel die Machtergreifung durch den Faschismus aus der illusionären, irreführenden Politik der Sozialdemokratie. Diese Erklärung führt im Grunde in eine Sackgasse, denn es ist ja eben die Funktion der Sozialdemokratie, als objektive Stütze des Kapitals Illusionen zu verbreiten. Ebenso unproduktiv ist die Erklärung, die politische Reaktion hätte in Gestalt des Faschismus die Massen vernebelt, verführt und hypnotisiert. Das ist und bleibt die Funktion des Faschismus, solange er existiert. Liegt nicht nahe zu fragen, was in den Massen vorgeht, dass sie diese Rolle nicht erkennen wollten und konnten?
An einer späteren Stelle im Buch ergänzte Reich:
Der Nationalsozialismus bediente sich gegenüber den verschiedenen Objekten seiner Propaganda verschiedener Mittel und machte, je nach sozialer Schicht, die er gerade brauchte, verschiedene Versprechungen. So trat beispielsweise im Frühjahr 1933 in der Propaganda die Betonung des revolutionären Charakters der Nazi-Bewegung hervor, weil man die Industriearbeiter gewinnen wollte. Und man feierte den 1. Mai, nachdem man beim Tag von Potsdam den Adel zufriedengestellt hatte. Die Grundfrage ist, warum lassen sich die Arbeiter politisch beschwindeln? Sie hatten alle Möglichkeiten, die Propaganda der verschiedenen Parteien zu kontrollieren. Warum entdeckten sie nicht etwa, dass Hitler den Arbeitern Enteignung des Besitzes an Produktionsmitteln und den Kapitalisten Schutz vor Streiks gleichzeitig versprach?
Weshalb, lässt sich also in Anlehnung an Reich auch heute fragen, suchen Menschen nach vermeintlich einfachen, tatsächlich aber durchschaubar falschen Lösungen? Wieso macht Arbeitslosigkeit und Existenzunsicherheit reaktionär statt revolutionär? Warum hat sich die Arbeiterklasse auch 2014 nicht genügend gewehrt? Wieso erzeugt zunehmende Immigration chauvinistische Ausgrenzung statt Solidarisierung, zum Beispiel im Kampf gegen die tatsächlichen Verursacher jener Kriege und jener Verelendung, die maßgeblich diese Immigration auslösen? Warum fallen Menschen reihenweise auf rassistische Stereotype herein? Was muss in ihnen vorgehen, dass sie positiv auf Bilder rechter Parteiführer mit einem Hündchen auf dem Schoß reagieren? Keine der klassischen Faschismusdefinitionen von Georgi Dimitrov bis Leo Trotzki und erst recht keiner der hier zitierten Erklärungsversuche geben darauf Antwort. Letztere wirken gerade in ihrer Verschiedenartigkeit hilflos. Wenn so unterschiedliche Umstände rechte Tendenzen auslösen, wie wollte man ihrer je Herr werden? Wenn Arbeitslosigkeit, unerlässlicher Bestandteil kapitalistischen Wirtschaftens, schon an sich diese Wirkung hätte, wieso führt dann Kapitalismus nicht permanent zu Faschismus? Gibt es also eine Basis rechter Entwicklungen, die zu den genannten Faktoren hinzukommen muss, damit sie diesen Effekt erzielen? Bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen wird sich das herausschälen, was auch heute mit Fug und Recht als psychosoziale Basis rechter Entwicklungen betrachtet werden kann und was erst ermöglicht, dass Anlässe wie die genannten in einem Rechtsruck kulminieren.